Weil wir wollen heute nochmal einen Blick nicht unbedingt ins Buch Jona werfen, so wie wir das bisher getan haben, sondern einen Überblick uns verschaffen. Also ihr dürft gerne das Buch Jona nochmal mit mir aufschlagen. Und wir wollen heute uns anschauen, Jona und das Evangelium. Jesus hat während seines irdischen Dienstes hat er gesagt, dass dieser verkehrten Generation kein anderes Zeichen gegeben wird als das Zeichen des Propheten Jona. Und er hat es dann die 3 Tage und 3 Nächte, die Jona im Bauch des Fisches war, hat Jesus auf sich bezogen. Das ist in Matthäus 12 oder auch in Lukas 11 zu finden. Also wir sehen irgendwie schon da, dass Jona, das Buch Jona, natürlich auch wie alle Bücher im Alten Testament, irgendwie auf Christus hinweisen. Und wir wollen nicht jetzt hier anfangen, rein zu interpretieren und Christus irgendwie zu finden in irgendwelchen Bildern oder so. Das ist nicht eine gute Art und Weise, an die Bibel heranzugehen. Aber doch sehen wir von die Konzepte, die Prinzipien, die vermittelt werden. Ich sage immer, Gottes Wort ist wie ein Bilderbuch. Vor allem das Alte Testament. Das Alte Testament spricht viel in Bildern. Das beginnt zum Beispiel bei der Stiftshütte. Die ganze Stiftshütte mit dem Allerheiligsten, dem Heiligtum und den Opfern und all diesen Dingen ist ein riesiges Bild, ein großes Bild. Weil ihr müsst verstehen, die Menschen damals, die meisten konnten nicht lesen und schreiben. Das ist ein riesiges Vorrecht, wenn du lesen und schreiben kannst. Die konnten das nicht. Und dann musste man ein Bild haben. Und wenn man dieses Heiligtum gesehen hat, gesehen, wie Gott hinter dem Vorhang ist, die Bundeslade war hinter dem Vorhang des Allerheiligsten, da kommt keiner rein, keiner hat den Zugang. Und so illustrierte Gott diese Tatsache, dass der Mensch eben nicht zu Gott kommen kann, außer er würde opfern. Es müsste jemand anderes bezahlen und sterben, dass er zu Gott kommen kann. Also ein Bild. Und so finden wir auch im Jona-Buch 5 Bilder aus dem Buch Jona, die uns auf das Evangelium hinweisen oder das Evangelium verdeutlichen. 5 Prinzipien, die wir hier schon finden im alttestamentlichen Buch Jona, in diesem Propheten, die uns zeigen, was das Evangelium ist, also was Gott beabsichtigt in späteren Zeiten, jetzt heute ist es ja schon offenbart, aber damals noch, in späteren Zeiten zu offenbaren. Mir ist einfach wichtig, dass ihr diese Dinge noch einmal hört. Das meiste ist eigentlich Wiederholung. Aber wir wollen das ein bisschen vertiefen, uns noch mal ein bisschen Gedanken machen, haben wir das wirklich verstanden? Weil ich möchte, dass niemand aus diesem Camp rausgeht, nach Hause geht und diese Botschaft nicht verstanden hat. Manchmal denken wir, okay, wir haben ein Verständnis vom Evangelium, wir glauben, okay, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, aber was heißt das im Detail? Und das ist manchmal hilfreich, ein Bild zu haben, eine Veranschaulichung, eine Geschichte, die uns dieses Abstrakte, zum Beispiel das erste Prinzip, die Sünde aller Menschen, dass uns das ein bisschen vor Augen gemalt wird. Und im Buch Jona ist es so, es wird uns vor Augen gemalt, diese Sünde aller Menschen. Aber was ist der Punkt hier? Keiner der Beteiligten ist gerecht. Keiner. Kein Mensch zumindest. Wir haben von den Niniviten gehört, von ihren Grausamkeiten. Wir sehen Jona, den sturen, halsstarrigen Propheten. Ja, wir haben auch die Schiffsleute, die Matrosen, die aber auch alle ihre eigenen Götter anrufen. Also keiner von diesen ist fähig, keiner von diesen ist gerecht, macht alles richtig. Und genau das ist die Botschaft der Bibel. Deshalb habe ich vorhin gesagt, werde Nemo, werde niemand. Das ist ein guter Titel. Wir müssen erst niemand werden. Wir müssen es verstehen, nicht, dass wir niemand werden, sondern dass wir niemand sind. Wir haben alles verloren. Wie ist das passiert? Nun, in Römer 3, Vers 10 heißt es auch, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Das ist da geschehen, wo im Garten Eden die ersten Menschen, Adam und Eva, sich entschieden haben, gegen Gottes Gebot zu sündigen. Ihr kennt sicherlich die Geschichte. Da war dieser Baum von der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Gott hat ihnen dieses Gebot gegeben in 1. Mose 2 und hat gesagt, wenn du von diesem Baum isst, wirst du gewisslich sterben. Was ist passiert? Die Schlange oder der Teufel in Form der Schlange kam in den Garten. Er verführte Eva und Adam von diesem Baum zu essen, von dieser Frucht. Das war übrigens kein Apfel, das wissen wir nicht. Es war einfach eine Frucht. Und dann sind sie beide tot umgefallen. Nein, ist nicht passiert. Sie haben weitergelebt. Aber sie sind geistlich gestorben. Sie haben sich plötzlich geschämt. Sie hatten Schuldgefühle. Sie haben sich versucht, notbedürftige Kleidung zu machen, Feigenblätter, ja. Irgendwie war was passiert. Und die Bibel spricht vom Tod oft, nicht nur, wenn es darum geht, dass wir physisch sterben, sondern Tod allgemein kann man als Trennung definieren. Was ist Tod? Tod ist Trennung. Trennung vom Leben, Trennung vom Segen, Trennung vom Frieden, Trennung von der Ruhe, Trennung von Gott. Es ist Gottesferne, das ist Tod. Und so kam zwischen den Menschen, der in Gottes Abbild geschaffen ist und in Beziehung zu ihm zu treten, und seinem Schöpfer kam diese Trennung, dieser Tod. So sagt Römer Kapitel 5, Vers 12, der Tod kam in die Welt. Die Sünde kam in die Welt, mit der Sünde der Tod. Man kann Sünde schließlich, die ersten Menschen haben gesündigt und diese Menschen, die hatten Kinder und Kindeskinder und so kam es durch die Generation hindurch. Und die Kinder, die von diesen Menschen abstammen, Adam und Eva, die kamen bereits als Sünder in diese Welt. Man spricht auch von der Erbsünde. Wir vererben das quasi von unseren Eltern und Großeltern und Urgroßeltern. Das ist wie so eine Erbkrankheit, die weitergegeben wird durch die Generationen. Wir alle, wenn wir auf diese Welt kommen, sind wir geistliche Totgeburten. Wir sind zwar körperlich lebendig, aber geistlich getrennt von Gott. Wir sind getrennt von ihm. Wir können ihn nicht verstehen, und deshalb können wir ihn nicht sehen. Weil wenn wir ihn sehen würden, müsste er uns sofort töten. Das ist das Problem. Jeder, der Gott sieht, und wenn sich Gott jemanden offenbart im Alten und Neuen Testament, dann fällt er um wie ein Toter. Also wir sehen diese Heiligkeit Gottes, da kommen wir gleich noch dazu, aber die Sünde, diese Verdorbenheit des Menschen, wir müssen das verstehen. Sünde ist nicht nur eine Tat. Sünde ist ein Zustand, in dem wir uns befinden. Es ist unser Wesen. Wir sind von Natur aus Sünder. Und wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir werden nicht erst zu Sündern, weil wir sündigen, das ist eben falsch, sondern wir kommen so in diese Welt und wir machen einfach, was wir natürlicherweise, was unserem Wesen entspricht. Ihr müsst den kleinen Kindern nicht beibringen, ungehorsam zu sein. Eure Eltern mussten euch nicht beibringen, nicht zu lügen. Na doch, das mussten sie euch beibringen, zu lügen meine ich, Böses zu tun. Sie mussten euch das Gute beibringen. Ja, und so sehen wir, der Mensch ist von Natur aus böse. Und es ist ihm nicht möglich, das Ziel zu treffen, diese Herrlichkeit Gottes. So wird die Sünde, kann man die Sünde auch definieren, sie ist Zielverfehlung. Es ist Zielverfehlung. Im Römer heißt es, in Römer 3,23, sie erreichen nicht die Herrlichkeit, sie erreichen diesen Standard nicht. Der eine kommt vielleicht so weit, der andere kommt so weit, aber wir kommen nicht an die Perfektion heran, die Gott erwartet von uns. Da kommen wir nicht ran. Der eine schießt vielleicht einen Zentimeter daneben, der andere 3 Zentimeter daneben, aber wir treffen nicht das Bullauge, wir treffen nicht das Ziel. Wir verfehlen. Und das ist unser Problem. Wir verfehlen, den Maßstab Gottes zu erfüllen, wir verfehlen, die Gebote zu halten. Als nächstes sehen wir in diesem Buch hier die Erhabenheit Gottes. Nun, das muss ich nicht mehr so sehr betonen hier, wer der wahre Held der Geschichte ist, es ist Gott allein. Er ist der Held der Geschichte. Wie gesagt, wenn ihr das Buch Jona lest und wenn ihr hier aus diesem Camp geht und etwas mitnehmt, dann nehmt bitte nicht mit, oh, das war diese Geschichte von diesem sturen Propheten und diesem großen Fisch und diesen Niniviten. Nein, es war die Geschichte von einem großen Gott, der souverän ist, der die ganze Schöpfung kontrolliert, der die ganze Weltgeschichte lenkt, der alles im Griff hat und der niemals sein Ziel verfehlt. Und er immer zum Ziel kommt. Er bestellt den Sturm, er bestellt den Fisch, er kontrolliert den Wurm, er kontrolliert die Rizinusstaude, er ist in Kontrolle. Und Gott rettet auch, wenn er will, er zerstört, wenn er will. Und er handelt nicht nach unseren Vorstellungen. Könnt ihr euch erinnern, Jona? Was er gedacht hat wahrscheinlich? Was, die Niniviten, doch nicht diese Menschen. Diese schrecklichen, bösen Menschen, die willst du retten? Echt jetzt? Gott handelt nicht nach unseren Vorstellungen. Nicht so, wie wir das denken, wie es richtig wäre. Er leitet, er kontrolliert die Schöpfung und er ist absolut heilig. Nun, heilig heißt abgesondert. Er ist abgesondert von jedem Bösen. Er ist abgesondert nicht nur von Unreinheit und Bösen, sondern von allem in dieser Schöpfung. Er ist über allem. Und sein Maßstab ist, wie schon gesagt, Perfektion. Und das Gesetz, das gegeben wurde dem Volk Israel, das sie auch gebrochen haben, mehrere Male, immer wieder, das war nur, um zu zeigen, ihr schafft es nicht. Das Gesetz verurteilt nur. Es ist ein Richter. Es verurteilt nur. Es kann dich nicht retten. Und deshalb ist jede Religion umsonst. Jede Religion versucht nämlich durch gutes Tun Punkte zu verdienen bei Gott. Und Gott sagt, reicht nicht aus. Ist nicht perfekt. Ist nicht perfekt, kann ich nicht akzeptieren. Ist nicht heilig, ist nicht völlig rein, ist nicht 100% perfekt. Ich kann es nicht akzeptieren. Nichts, was auch nur das kleinste bisschen Dunkelheit und Böses in sich hat, kann ich in meine Gegenwart lassen. Das geht nicht. Und Gott ist auch gerecht, so dass er jede einzelne Sünde strafen muss. Jeden bösen Gedanken, jedes kleinste Ding, was du je gedacht hast, muss er strafen. Er kann es nicht ungestraft lassen. Aber was ist die Lösung? Was kann Gott tun? Was hat er getan? Nun, wir haben das im Buch Jona auch gesehen. Bei Gott allein ist Rettung. Er ist derjenige, der auch rettet. Wir alle haben den ewigen Tod verdient. Das ist das, was die Bibel auch als die Hölle oder die ewige Qual bezeichnet. Es ist das ewige Getrenntsein von Gott. Ja, das existiert. Das ist kein Märchen aus dem Mittelalter. Das ist keine Wahnvorstellung von religiösen Menschen, sondern das ist einfach die Gottesferne. Und ihr müsst verstehen, Gott lässt alles hier geschehen, dass es uns gut geht. Wir haben Luft zum Atmen, wir haben Nahrung, wir haben Kleidung, wir haben Segen, wir können Freude empfinden. All diese Dinge sind weg, wenn Gott nicht mehr da ist. Wenn Gott uns den Rücken kehrt, dann ist nur noch Finsternis, dann ist nur noch alleine sein. Da unten in der Hölle gibt es keine Party, da gibt es keine Freude, da gibt es gar nichts. Keine Hoffnung, nur Schmerz. Und da kommen wir hin, weil wir gesündigt haben, weil wir diesen heiligen, diesen absolut reinen Gott beleidigt haben. Aber was tut Gott? Er möchte retten, das haben wir auch gesehen. Gott ist ein barmherziger Gott, kommen wir auch noch dazu. Er möchte retten. Jona 2, Vers 10 heißt es, bei dem Herrn ist Rettung. Und das Spannende und das ja wirklich Erstaunliche ist, unser Gott ist Richter und Retter gleichzeitig. Gott, der Vater, hat seinen Sohn, Jesus Christus, gesandt. Unser Gott ist ein dreieiniger Gott. Er ist Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Es ist ein Gott, aber es ist drei Personen. Das ist ein Geheimnis, das können wir nicht vollends verstehen. Aber dadurch ist es möglich, dass Gott sendet auf eine Rettungsmission. Versteht ihr das? Gott allein ist derjenige, der retten kann. Gott allein ist derjenige, der uns helfen kann. Und so wurde Gott Mensch. Und das ist das Wunder, was passiert ist in der sogenannten Inkarnation. Dass Christus, der Gott, eine menschliche Natur annahm. Das lesen wir im Philipper Kapitel 2. Er nahm eine menschliche Natur an. Er verzichtete auf die Herrlichkeit im Himmel und kam zu uns runter hier und wurde Mensch. Und er war vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Und das ist er immer noch. Nicht 50-50, nicht irgendwas anderes. Nein, nein. Vollkommen Mensch, vollkommen Gott. Auch ein Geheimnis. Können wir nicht erklären. Ist ein Wunder. Aber dadurch konnte er beides. Er konnte ein würdiges Opfer sein für uns. Er konnte ein Stellvertreter sein für uns. Wie einst die Opfertiere im Tempel, die auch Stellvertreter waren. Wie einst der Widder, der geopfert wurde für Isaak, als Abraham ihn opfern sollte, dann als Stellvertreter starb. All diese Geschichten zeigen uns auch dieses Prinzip der Stellvertretung. So kam Jesus in diese Welt, um unser Stellvertreter zu sein. Aber nicht nur, um ans Kreuz zu gehen und da zu bezahlen für unsere Schuld. Nein, auch um gerecht zu leben. Weil was brauchen wir? Wir brauchen nicht nur die Vergebung unserer Schuld, wir brauchen auch vollkommene Gerechtigkeit. Du musst vollkommen sein, um in den Himmel zu kommen. Du musst perfekt sein, um in den Himmel zu kommen. Wir brauchen Gerechtigkeit. Und so ist Christus gekommen, hat als Mensch hier auf Erden ein vollkommenes, gerechtes Leben geführt. Er hat alle Gebote gehalten. Er hat nie gesündigt. Hat alles richtig gemacht. Eben direkt ins Bullauge getroffen mit dem Pfeil. Direkt rein ins Ziel. Hat alles erfüllt. Und dann ist er ans Kreuz gegangen und wurde unschuldig verurteilt am Kreuz. Und dort hat er bezahlt, dort starb er als Opfer für jeden, der glaubt. Und das zeigt uns, dass Gott barmherzig ist. Das habe ich euch auch schon gesagt. Gott will nicht richten. Gott will uns nicht zerstören. Er will seine Schöpfung nicht kaputt machen. Er möchte uns heilen. Er möchte uns retten. Er möchte uns bei sich haben. Er wünscht sich die Gemeinschaft mit uns. Das hat Jesus immer wieder deutlich gemacht, als er hier auf Erden war. Selbst als er gebetet hat, im hohepriesterlichen Gebet, in Johannes Kapitel 17, könnt ihr nachlesen, hat er gesagt, Vater, ich wünsche mir, dass die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Ich wünsche mir so sehr, dass sie meine Herrlichkeit sehen können. Das ist sein Herzenswunsch. Unser Schöpfer möchte Gemeinschaft mit uns. Er möchte uns nicht richten, er möchte uns nicht zerstören. Und diese Barmherzigkeit, die haben wir hier im Buch Jona auch gesehen, ganz am Ende, in Vers 11, ihr könnt euch noch erinnern, was Gott gesagt hat, sollte ich mich nicht über die große Stadt erbarmen, die mehr als 120.000 Kleinkinder hat und viel Vieh. Es ist nicht ausweglos. Gott will vergeben. Und deshalb ist Gott ein Gott, der langsam zum Zorn ist und groß an Güte und Liebe. Oder im Neuen Testament wird uns das auch immer wieder bezeugt. Wir werden gerettet nicht aus Werken, sondern aus Glauben. Und das ist jetzt der Punkt. Es braucht Glauben. Was ist Glauben? Glauben ist ein festes Vertrauen auf das, was Christus für mich getan hat. Der einzige Grund, warum ich in den Himmel eintreten kann, ist nicht, weil ich ein guter Mensch war, sondern weil ich darauf vertraut habe, dass Christus für mich starb. Und dass er für mich auch verstanden ist. Und dass er für mich das Gesetz erfüllt hat. Das ist meine Hoffnung. Wir haben es vorhin gesungen, nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Das ist genau das, was wir bekannt haben. Und so brauchen wir Vergebung unserer Schuld und wir brauchen Zurechnung, Zuschreibung dieser Gerechtigkeit. Aber wir brauchen nicht nur Glauben, wir haben auch noch gesehen, es gibt noch etwas anderes, was wir gemeinsam angeschaut haben. Und das heißt Buße. Buße führt zur Rettung. Und oft ist es ein Tandem. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte heißt es immer wieder, tut Buße und glaubt. Das sind zwei Medaillen einer Münze. Buße tun, haben wir uns damit beschäftigt, das ist umkehren. In eine andere Richtung gehen. In eine andere Richtung denken. Anders denken, anders handeln. Die Sünde hinter sich lassen, sagen, ich trenne mich von diesen Dingen, ich will das nicht mehr tun, ich wende mich dir zu und ich möchte dir dienen. Ich möchte Gott gehorsam sein. Das ist Buße. Was waren nochmal die vier Elemente der Niniviten? Wir haben das sehr ausführlich angeschaut. Ich gebe es euch nur noch hier als Zusammenfassung. Die Buße war umfassend. Sie umfasste alles. Das heißt, sie war gründlich, nicht halbherzig, ist umfassend. Und das musst du dir auch überlegen, wenn du wirklich Buße tun möchtest und Christus nachfolgen, dann musst du dir überlegen, will ich wirklich alle Hintertürchen, will ich alle Brücken abbrennen, will ich alle Hintertürchen zumachen? Dann war sie ernsthaft. Wir haben gesehen, Sacktuch, Asche, die haben richtig ernst gemacht, die waren traurig, die haben getrauert über ihre Sünde. Trauerst du? Wenn du sündigst. Die Buße war unmittelbar, es war sofort, es wurde nicht hinausgeschoben, könnt ihr euch erinnern vielleicht, die haben nicht erst die 39 Tage gewartet und dann am Schluss noch kurz versucht, Buße zu tun. Das ist keine gute Idee. Jetzt ist der Tag des Heils, Jetzt ist die Möglichkeit zu entscheiden. Du weißt nicht, was morgen sein wird. Du weißt nicht, ob du morgen noch hier bist. Wissen wir nicht. Und die Buße war authentisch, also im Sinne von echt. Sie war echt, weil es folgten Taten. Hier auch nochmal zur Erinnerung, Jona 3, Vers 10. Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten. Also dieser Glaube, dieses Umdenken, dieses Vertrauen auf Christus bewirkt, dass ich anders handle. Bitte versteht das richtig, weil es gibt so viele Menschen heute, die das nicht verstehen. Die denken, ich muss gut sein und ich muss erst mein Leben aufräumen, ich muss erst Werke tun und dann kann ich zu Christus kommen. Nein, es ist genau umgekehrt. Du musst zuerst zu Christus kommen. Du brauchst Vergebung deiner Schuld. Du musst glauben und du musst bereit sein, dich abzuwenden von deiner Sünde. Und dann kommt der Heilige Geist in dein Leben und dann wirst du dieses neue Leben empfangen. Dann wirst du beginnen, ein anderer Mensch zu sein. Und das ist ein Prozess, der ein Leben lang dauert. Es ist nicht nur das Annehmen eines Geschenks, es ist die Bereitschaft, das Leben komplett Gott zu weihen. Völlige Hingabe. Das ist wichtig zu verstehen. Jesus will nicht nur Bekenner, er will Nachfolger. Also hier noch einmal ganz praktisch, was kannst du tun? Ganz, ganz praktisch, ganz, ganz einfach. Was kannst du tun? Erstens, bekenne deine Sünde. Geh zum Herrn in der stille Kämmerlein, bete zu Gott und fang an mit deinem Bekenntnis deiner Sünden. Was immer dir in den Sinn kommt, was du weißt, du kennst alleine deine Gedanken, ich kann dir deine Gedanken nicht sagen. Bekenne alles dem Herrn. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das brauchen wir immer wieder. Ihr werdet nicht einmal eure Sünden bekennen und dann ist alles vorbei, sondern wir werden immer wieder neu. Als Christen sündigen wir leider auch immer noch. Und deshalb müssen wir immer wieder neu bekennen und immer wieder bekennen vor dem Herrn. Vielleicht musst du auch einem anderen Menschen etwas bekennen. Vielleicht musst du auch eine Beziehung bereinigen und jemanden um Vergebung bitten. Tu, was immer du tun musst, um ein reines Gewissen vor Gott zu haben. Bekenne deine Sünden. Dann verstehe die Erhabenheit Gottes. Was meine ich damit? Verstehe, wer Gott ist. Das kannst du anhand des Buches Jonas, aber auch der gesamten Schrift sehen. Gott ist heilig. Er sitzt auf dem Thron. Millionen von Engeln beten ihn an. Die Wesen vor dem Thron mit mehreren Gesichtern, die Cherubim, rufen heilig, heilig, heilig. Es gibt eine riesige goldene, kristallene Plattform, wie so ein Meer. Und Gott ist oben auf diesem Thron. So wird er uns dargestellt in Hesekiel 1 zum Beispiel, in Offenbarung Kapitel 4. Es ist eine unglaubliche Schau und jeder, der das sieht in der Bibel, fällt um wie ein Toter. Wer diese Herrlichkeit sieht. Und wir müssen uns das vergegenwärtigen. Wer ist Gott? Weil wenn wir diese Größe, diese Heiligkeit, diese Allmacht verstehen, dann sehen wir, wie bedürftig und klein und eben, dass wir niemand sind. Und wie wunderbar es ist, dass dieser Gott uns dann die Rettung anbietet und sagt, ich will dich retten. Ich liebe dich. Ich möchte, dass du zu mir kommst. Unfassbar, unglaublich, wunderbar. Und das wird uns eine Ewigkeit lang, wird uns das beschäftigen und faszinieren, wenn wir bei ihm sind. Da werden wir nie aufhören können, darüber zu staunen. Alles andere wird vergessen sein. Alles andere wird nicht mehr wichtig sein. Verstehe, dass Gott barmherzig ist. Gott ist kein Spielverderber. Gott ist kein miese Peter. Er ist nicht jemand, der dir den Spaß verderben will, der dir den Spaß am Leben nicht gönnt. Im Gegenteil. Er möchte, dass du Freude hast und dass du das Leben in Fülle hast. Aber das kannst du nur haben, wenn du dich ihm anvertraust. Nur wenn du in seinen Geboten lebst, kannst du wirklich glücklich sein. Alles andere wird dich nur enttäuschen. Und schließlich, fünftens, praktiziere die Buße. Und wie gesagt, ich meine hier nicht, geh in den Beichtstuhl oder irgendwie sowas, sondern Buße, immer wieder umkehren, immer wieder neu bekennen. Wir werden immer wieder stolpern, wir werden immer wieder Fehler machen, aber durch dieses ständige Bekennen werden wir eben gereinigt, heißt es im 1. Johannesbrief. Und es sind viele Paradoxe im christlichen Leben und das werden wir immer ein Leben lang uns damit beschäftigen müssen. Ich muss immer mehr Sünden bekennen, um immer mehr gereinigt zu werden. Das ist so ein Paradox der Heiligung im christlichen Leben. Und je heiliger ich werde, desto mehr werde ich meine Sünde erkennen und desto mehr Sünden werde ich noch sehen in meinem Leben und ich werde sie wieder bekennen und wieder bekennen und je mehr ich das tue, desto mehr werde ich gereinigt. Damit werden wir nicht stolz und denken nicht, ja, jetzt bin ich angekommen. Ich bin ja so heilig. Nee, werden wir nie ankommen. Deshalb denke daran, an diese fünf Dinge. Und schließlich möchte ich noch Römer 10, Vers 9 vorlesen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und ihn in deinem Herzen glaubst, das ist eine Herzenssache hier, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr diese Gedanken mitnehmt, dass ihr darüber nachsinnt. Nicht nur diejenigen, die Christus nicht kennen, auch wir alle, wir Christen, wir brauchen täglich diese Wahrheiten. Wir leben im Evangelium. Das ist unser tägliches Brot. Immer wieder die Gnade, immer wieder das Kreuz, immer wieder die Heiligkeit Gottes, immer wieder die Sündhaftigkeit des Menschen. All diese Dinge und diese große, wunderbare Liebe, diese große, wunderbare Barmherzigkeit Gottes. Das ist unsere Motivation für den Dienst. Oder es sollte sie sein. Was immer du tust, in der Gemeinde, in der Jugend, wo immer du bist, das sollte dein Motiv sein, weil Gott dich liebt. Amen. Lass mich noch mal beten. Lass uns dazu aufstehen, aus Respekt vor unserem Herrn. Und wir möchten beten. Ja, du großer, heiliger, erhabener Gott, du dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der du seit Ewigkeiten existierst und regierst, der du regierst über diese Schöpfung, die du erschaffen hast. Du bist der Ursprung allen Lebens, der Ursprung aller Freude, die Quelle aller Hoffnung. Du allein, Gott, der du thronst über den Cherubim, wie es heißt in der Schrift, über den Engeln, die dir pausenlos Tag und Nacht dienen. Du, der erhabene, heilige, vollkommene, gerechte Gott, erbarmt sich über uns kleine Menschen. Denn was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest, heißt es in den Psalmen. Ja, ich bete, dass wir diese Faszination mitnehmen, diese Erkenntnis. Gott, du bist so wunderbar, du hast es absolut nicht nötig. Du brauchst niemanden, um zu existieren. Du bist glücklich seit Ewigkeiten, gesegnet in dir selbst, mit dir selbst. Und doch hast du uns geschaffen und doch möchtest du Beziehung zu uns haben. Du möchtest nicht richten und töten. Du möchtest nicht Menschen in die ewige Hölle werfen, weil sie gesündigt haben, weil wir gesündigt haben, weil wir das verdienen. Stattdessen hast du dich entschieden, deinen einzigen Sohn zu senden, den Herr Jesus Christus. Du hast dich entschieden, deinen einzigen Sohn töten zu lassen, durch die Hände derer, denen du vergeben willst. Durch die Hände von Menschen, die gesetzlos gehandelt haben. Sie haben dich ans Kreuz genagelt. Aber dadurch haben sie das Heil bewirkt, deinen Plan ausgeführt. Herr, lass uns diese Wahrheit verstehen. Lass jeden Einzelnen hier diese Wahrheit verstehen, glauben, vertrauen und dir nachfolgen. Das ist mein Wunsch. Das ist unser Wunsch. Mögest du jedem Einzelnen Klarheit schenken in seinem Leben, was er jetzt zu tun hat in den nächsten Tagen und Wochen, dass die Dinge, die er jetzt gelernt hat, nicht wieder einschlafen und in Vergessenheit geraten, in der ganzen Ablenkung unserer Gesellschaft, in dem ganzen Tumult, in der ganzen Nichtigkeit, die um uns herum ist. Hilf uns, uns zu fokussieren und neu erfrischt in den Alltag zurückzukehren, durch diese Wahrheiten, die wir gelernt haben aus dem Buch Jona, dass der Mensch verloren ist, dass du erhaben bist, dass wir Rettung brauchen und die Rettung nur bei dir ist, dass du barmherzig bist und retten willst und dass Buße, Umkehr von Sünde und Glauben zu dieser Rettung führt. Mögest du Gnade schenken für jeden Einzelnen, auch jetzt für die Heimreise, dass jeder von uns gut nach Hause kommt, dass wir bewahrt ankommen und ja mit fröhlichen und wunderbaren Erinnerungen an dieses Camp in die neue Woche starten dürfen. Mögest du uns alle reichlich segnen, Herr. Amen.